Lasst uns hören das Evangelium, wie Lukas es uns aufgezeichnet hat, für diesen besonderen Tag, die Geschichte der Verklärung unseres Herrn. Und es begab sich, etwa 8 Tage nach diesen Reden, dass er mit sich nahm Petrus, Johannes und Jakobus und ging auf einen Berg, um zu beten. Und als er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand wurde weiß und glänzte. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm. Das waren Mose und Elia. Sie erschienen verklärt und redeten von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und die bei ihm waren, waren voller Schlaf. Als sie aber aufwachten, sahen sie, wie er verklärt war, und die 2 Männer, die bei ihm standen. Und es begab sich, als sie von ihm schieden, da sprach Petrus zu Jesus: Meister, hier ist für uns gut sein. Lasst uns 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste aber nicht, was er redete. Als er aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie, und sie erschraken, als sie in die Wolke hineinkamen. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sprach: Dieser ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Und als die Stimme geschah, fanden sie Jesus allein. Und sie schwiegen davon und verkündeten in jenen Tagen niemandem, was sie gesehen hatten. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift, durch das wir den Herrn bitten, dass er heute zu uns rede, ist die Verklärungsgeschichte unseres Herrn, wie wir sie im Evangelium des Lukas gelesen haben. Da sind besonders 2 Dinge, die wichtig sind, die alles andere um sich versammeln. Auf der einen Seite ist das Erlebnis, das Geschehenes. Er war verklärt. Und dann kommt hinterher aus der Wolke die Deutung. Er ist mein auserwählter Sohn. Er war verklärt. Er ist mein auserwählter Sohn. Wir gehen also von der Erscheinung zur Verklärung, das heißt vom Erscheinungsfest Epiphanias zur Verklärung, wonach die Passionszeit beginnt. Von Epiphanias zur Passion. Die Epiphaniaszeit ist ja die Zeit, in der wir sehen, wie unser Herr groß wird, so wenig wir auch wissen davon, und seinen Dienst, seinen Ministry anfängt. Das Ende dieses Erscheinens des Herrn ist die Geschichte der Verklärung. Denn in der Verklärung kommt gleich vor: Jetzt muss er nach Jerusalem, jetzt fängt das Leiden an. Und damit kommen wir dann gleich in die Passionszeit hinein. Wir haben also diese 2 Dinge hier: das Geschehen, er war verklärt, und die Stimme, dies ist mein Sohn. Und wenn ich das Boschikus sagen darf, und vergesst das nicht, das ist nicht nur Jesus der nette Kerl, sondern Jesus der Christus unseres Gottes. Schauen wir uns das Geschehen an. Und ich lade euch ein, mit einzutreten in die Geschichte. Macht sie eure. Stellt euch vor, ihr seid mitten in der Geschichte und macht damit. Was würdet ihr damit machen? Es fängt damit an, dass Jesus seine 3 Vertrauten, er hat 3 Vertraute unter seinen Jüngern, Petrus, Johannes und Jakobus, beiseite nimmt. Petrus, wissen wir ja, wichtige Figur, der wichtige Gründer, oder sagen wir lieber Zweitgründer der Kirche,
wichtige Gestalt für Jesus. Petrus macht immer seinen Mund auf und gibt seine Meinung schnell. Die anderen beiden, Johannes und Jakobus, waren Brüder. Und die sind gleich danach berufen worden, nach Petrus, und wurden auch zu seinen Vertrauten. Und wir fragen uns natürlich, oh, macht Jesus Unterschiede zwischen und unter seinen Jüngern? Eigentlich ja nicht, aber vielleicht ja doch. Einige sind die Vertrauten. Und mit den dreien geht er nun, der zweite Punkt, auf den Berg zum Beten. Typisch Jesus, er zieht sich zurück zum Beten, sucht sich gute Stellen und der Berg ist so gut wie andere. Und als er da beim Beten war, da, so erzählt uns nun das Evangelium, sahen alle, dass sein Angesicht anders wurde. Nun, so ganz fremd scheint uns das doch nicht zu sein. Haben wir nicht manchmal gesagt, wenn wir Freunde oder Verwandte oder Eltern trafen, Mensch, du siehst so anders aus heute. Dein Gesicht ist fahl, dein Gesicht ist weiß oder dein Gesicht ist rot. Wir wissen das, dass sich Gesichter verändern. Aber nicht nur das Gesicht. Hier geht's weiter. Sie sahen, das, was er anhatte, das Gewand, ganz weiß wurde und in der Weiße glänzte und strahlte. Das ist immer ein Bild dafür, dass da wohl irgendwo was Göttliches passiert. Gott ist das Licht, das alles erhält. Das haben sie erfahren. Das haben sie erzählt. Das ist gesammelt worden und das ist aufgeschrieben worden. Natürlich, ist es so passiert, genau so? Wer weiß. Viele Dinge sind in meinem Leben passiert. Bis ich sie erzählt habe, haben sie sich schon wieder verändert. Die habe ich anders erzählt, als sie wirklich passiert sind. Das ist ja nicht der Witz der Übung. Der Witz der Übung ist, das haben sie erfahren und behalten. Als etwas ganz, ganz Besonderes in ihrem Leben. Das war Nummer zwei. Sie gucken nochmal hin und da waren zwei andere dabei. Die waren auch verklärt. Denen war auch alles anders geworden. Und das waren Moses und Elias. Nun, das sind Typen vom Alten Testament her. Wir wissen ja, Moses, der Gesetzgeber, die 10 Gebote, Moses, die große Figur für das jüdische religiöse Leben, für die Institution sozusagen. Und daneben, immer beides da im Judentum, steht Elias. Elias wird verehrt als der erste Prophet, der dauernd die Institution angegriffen hat. So waren die also immer in Spannung, die Institution und die Propheten. Und gerade die beiden sind dabei bei Jesus, werden auch verklärt. Stellt euch den Bogen mal vor, wie verdutzt die haben sein müssen, das zu sehen. Und dann wird es gesagt, es war alles verändert. Die Verklärung bringt was anderes. Wir sagen Verklärung, das ist unser traditioneller Begriff. Ihr kennt den englischen Ausdruck, Transfiguration. Und Transfiguration, die Transfiguration, meint, dass die Figur, die Gestalt, ins Trans hineinkommt, dass da was anderes wird. Was ist da anders? Der Hauptbegriff, und den darf ich euch mal ruhig griechisch an den Kopf werfen, ja, denn den benutzen wir auch sonst in unserer Liturgie. Der Hauptbegriff ist die Doxa. Wir singen eine Doxologie. Und wenn wir eine Doxologie singen, dann preisen wir unseren Gott. Da ist die Doxa die Doxa ein Wesen unseres Gottes, die Herrlichkeit des unseres Gottes, die einfach nur so hinaus dringt, auf Englisch the glory. The glory, die Herrlichkeit. Und so schließen wir ja auch das Vaterunser ab. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit. Das ist Gott. Tolle Sache. Und wenn wir schon mal ganz schnell nach vorne gucken, für Petrus besonders, der immer schnell dabei ist, Mensch, da müssen wir was draus machen. Aber bevor das kommt, reden die beiden, so haben sie es auch erfahren, mit Jesus und machen ihm klar, dass von jetzt ab, wo er in der Doxa, in der Herrlichkeit Gottes war, sie vorweggenommen hat, die noch kommt, aber er ist schon drin. Jetzt muss er den Weg des Leidens gehen. Jetzt geht's nach Jerusalem. Petrus und seine Freunde wachen auf und sehen weiter nichts als Verklärung, was ja auch heißt Klarheit in neuem Licht oder wie wir auch sagen auch dort die Verherrlichung unseres Herrn, in der Jesus auf einmal mehr war als nur Jesus, wie sie sehen konnte. Er wurde hineingenommen in etwas Göttliches, das noch im Kommen war, aber das er auch schon gebracht hatte. Das ist immer die Spannung im Neuen Testament. Ist schon da bei ihm, aber kommt auch noch. Diese Doxa, oh bitte ihr Lieben, vergesst es nicht. Diese Herrlichkeit unseres Gottes, die die Menschen umfasst, ist geschehen und geschieht. Ob genau so oder wie sie erzählen, ist es ja ihnen passiert. Aber zurück, wenn man sagt, zum Petrus. Der hat natürlich gleich wieder eine fixe Idee. Oh Herr, das ist doch gut hier. Nun lass uns mal 3 Hütten bauen. Warum will er Hütten bauen? Weil er will bleiben und es ist kalt. Und sollte Hütten bauen, damit ihnen nicht zu kalt wird. Was hat er gemacht? Der hat dieses geheimnisvolle Geschehen, wo die Zukunft vom Herrn in die Gegenwart geholt wurde, die Verklärung Gottes an ihm, die hat er reingeholt und hat gesagt, das lassen wir mal erstmal festnageln. Ich kann den Petrus so gut verstehen, denn dann haben wir es im Buch und können wir es definieren, können Dissertation schreiben. Und er hat nicht kapiert, worum es ging. Er hat nicht kapiert, dass das, was unserem Jesus passiert ist, ja etwas ist, was erst kommt. Aber es ist in Jesus auch gekommen und wird noch mehr kommen. Er konnte es nicht verstehen. Na, soweit die Geschichte. Irgendwo seid ihr drin, ja. Nun kommt die Deutung. Es fängt an damit, dass, als sie so dabei waren, eine Wolke erschien, auch voller Bedeutung im Leben des Glaubens, und überschattete sie. Und wir wissen aus dem Auszug aus Ägypten, wie wichtig die Wolke war, um die Israeliten zu führen. Die Wolke ist Gottes Welt. Nun, wir sind wissenschaftlich weiter, für uns sind Wolken Wolken und wir können sie naturwissenschaftlich erklären. Wir haben Gott weiter rausgebracht oder weggebracht oder hingebracht, was immer wir gemacht haben. Aber für diese Menschen waren die Wolken die Welt Gottes. Es war die alte Weise, sich zu sagen, Mensch, jetzt passiert was von Gott her, das müssen wir ehren. Sie werden also zubereitet. zubereitet wozu? Der nächste Punkt, die Stimme. Im Alten Testament und Neuen Testament ist die Stimme natürlich wahnsinnig wichtig. Die Stimme ist die Sache. Denkt an das erste Buch Mose am Anfang, Gott schuf, indem er sagte, dat, 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 dat. Oder denkt an Johannes 1, in Gottes Wort ist alles geschaffen und er war das Wort. Das ist ein Wort, wie wir es am besten vielleicht haben in unseren Gerichten. Denn wenn der Richter sagt, du bist frei, dann sind das nicht nur Worte, dann ist das ein Geschehnis, ein Ereignis. Oder wenn er sagt, lieber Herr Coffin, du hast 3 Jahre, dann ist das ein Ereignis, ein Geschehen, ein Tun. Wort und Tun ist nicht auseinandergerissen, sondern immer wieder zusammengeholt in der Welt. Durch sein Wort schafft unser Gott. Und in diesem Zusammenhang kommt die Stimme und sagt so, nun guck mal genau hin, denn der, mit dem ihr gekommen seid und an dem ihr hängt, ist ja nicht nur der nette Jesus, der irgendwie so ein kleiner Revolutionär ist, ein Zelot, sagten sie damals, und als Zelot ist er ja hingerichtet worden. Denn die Römer haben nichts anderes gesehen, als dass er ein Zelot war. Aber die Stimme sagt, er ist etwas anderes. Er ist auserwählt als mein Sohn. Na, dies Auserwählen, Auslesen, und eine ganz lange Geschichte nachher. Damit quälen wir uns ab, wenn wir über die Vorherbestimmung, die Prädestination denken und so. Gott erwählt einfach, wie es ihm passt. Und es hat Gott gepasst, diesen einen zu erwählen. Und die Theologen haben sich gestritten, wann? Vor der Geburt, nach der Geburt, bei der Taufe, beim Anfang seines Dienstes, wann immer. Spielt gar keine Rolle, das Gott ist gnädig, der gibt uns Dissertationen für Theologen. Die Hauptsache ist, er ist ein Erwählter. Keine Entschuldigung, sagt er. Er ist erwählt und ist mein Vorrecht, Gottes Vorrecht, zu erwählen. Gott kann sich erwählen einen Menschen, einen Einzelnen. Gott hat sich ein Volk erwählt. Ein neues Volk erwählt. Und wie oft haben gerade die Amerikaner immer gedacht, sie seien die Erwählten der Welt und müssten alle Probleme der Welt lösen, weil sie Gottes Erwählte seien. Damit leben wir ja also. Der Erwählte. Und der Erwählte, und hier wird der Ausdruck benutzt, ist der Sohn. Und dann muss ich zugeben, das ist immer nicht ganz einfach. In meinem Theologisieren durch die Jahre bin ich dir oft stecken geblieben. Ist nicht der Sohn etwas anderes als der Vater? So haben wir es ja nun in der Trinitätslehre auseinander gepoolt. Und doch sind sie irgendwie dasselbe. Ihr wisst, wie ich für mich das handhabe. Ich bin ein Vater und ich bin ein Sohn. Und wenn ihr meine Eltern fragt und meine Kinder fragt, für die bin ich 2 verschiedene Personen. Und doch bin ich einer. So auch mit unserem Herrn. Weil er der Sohn ist, ist Gott der Vater. Gott ist nicht der Vater, weil er die Welt geschaffen hat. Theologisch gesagt, Vatersein Gottes ist nicht ein Teil der Schöpfungslehre, Vatersein Gottes ist ein Teil der Erlösungslehre, denn Gott ist Vater, weil er der Vater Jesu Christi ist. Und darum sehen wir ihn so in der Weise. Und da wird der Ausdruck Sohn benutzt, der uns manchmal Schwierigkeiten macht. Aber was machen wir denn? Was für andere Worte haben wir denn? Habt ihr bessere Worte? Die Kirche hat lange damit gerungen, hat gesagt, nee, da halten wir dran fest. Er ist der Sohn Gottes und ist Gott. Und den, so sagt die Stimme, den von allen sollt ihr hören. Seine Worte nehmt auf. Da ist was dran. Und dann verschwinden die beiden anderen, Mose und Elias. Und die drei Jünger gucken wieder. Und der Text sagt, und bitte, das ist ein Geschehen, eine Geschichte. Der Text sagt, da ist niemand als Jesus allein. Alle anderen sind weg. Aber nicht Jesus, der nette Kerl, sondern Jesus, nun, der Sohn Gottes, der Christus. So nennen wir ihn, der Herr, so nennen wir ihn. Der Gesalbte, so nennen wir ihn. Oh, wir haben so viele Namen, das zu sagen, dass uns der Herr der Christus ist. Wie ich oft meinen Freunden sage, meinen zweifelnden Freunden, wenn die sagen, ja, ich glaube an Jesus, aber nicht an Christus. Ja, dann könntest du ja auch nicht christlich und Christ nennen. Denn wir heißen nicht Jesuaner, wir heißen Christen. Weil wir, wie diese Geschichte uns schon andeutet, irgendwie es auch mitgekriegt haben in unserem Leben, dass dieser Jesus der Christus Gottes ist, der Sohn Gottes ist. Und dieser Jesus nun wird mehr und mehr der volle Christus, indem er nun ins Leiden geht, das große Geheimnis unseres Gottes. Irgendetwas ist ihnen aufgegangen dabei, den Jüngern. Denn der nächste Satz sagt, die halten den Mund, die schweigen, die sagen keinem davon. Die haben nämlich Angst, wenn sie jetzt jemandem davon erzählen, werden sie ausgelacht. Dann wird ihnen das doch nicht geglaubt. Also lassen sie das weg. Das ist die Geschichte. Lass mich schließen mit einem kleinen persönlichen Bericht. Ich kann mich entsinnen, dass ich als Teenager eine Predigt meines Großvaters gehört habe. Mein Großvater war ein Laienprediger. Und dies war eines seiner Lieblingstexte. Und ich dachte, Mensch, Opa, du warst ja was, darüber zu predigen. Und sein Text war, sie sahen niemand, denn Jesus allein. Sie sahen niemanden, denn Jesus allein. Nicht den Menschen Jesus, sondern Jesus, den Verklärten, haben sie gesehen. Und irgendwie ist ihnen was aufgegangen, was dann nachher ja weitergegangen ist in die Geschichte der Kirche. Er ist der Gesalbte, er ist der Messias, er ist der Christus, er ist der Herr. Ja, ihr Lieben, damit stehen und fallen wir. Und möge Gott uns gnädig sein, dass wir stehen können. Amen.